Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, ich bin Ramona Westhof und weil Freitag ist, habe ich zwei ganz tolle Gäste dabei. Wie immer am Freitag ist es nämlich Casual Friday, das heißt, es ist der Popkultur-Wochentalk hier im Kompressor. Heute sind da einmal der Journalist Stefan Mesch, der macht bei uns häufiger Serienkritiken, den haben Sie da vielleicht schon mal gehört, und die Theaterregisseurin Simone Dede Ayivi, die war auch schon mal hier zu Gast, haben Sie vielleicht auch schon mal bei uns gehört. Ich kann schon mal vorausschicken, dass wir gleich im Laufe des Gesprächs einen der Gäste verlieren werden. Wir finden ihn aber wieder, keine Sorge. Am Ende sind wir wieder zu dritt. Los geht's.
Hallo.
Hi.
Simon, was kann man von dir gerade irgendwo sehen oder was gibt es demnächst Neues, an dem du gerade arbeitest?
Jetzt erstmal Sommerpause, aber ich bereite gerade einen Umzug vor, eines meiner Stücke. Und zwar habe ich in Graz Identity Rezeptionista inszeniert, nach dem gleichnamigen Roman, also nach dem Roman Identity von Mito Sanyal. Und das zieht nach der Sommerpause ans Deutsche Theater nach Berlin.
Ah, cool, schreibe ich mir auf die Liste.
Sehr schön.
Stefan, du guckst ja manchmal auch Filme und nicht nur Serien, ne?
Ja, klar.
Hast du zufällig Fast and Furious gesehen, einen der Teile?
Nee, den ersten Mal, aber das ist ja Ewigkeiten her. Ja.
Ich frage auch, wir gehen gar nicht so sehr ins Detail. Ich frage nur deshalb, weil es gerade angebliche Bilder gibt aus den Unruhen in Frankreich, wo Autos aus einem Parkhaus fallen. Die sind aber von Dreharbeiten von einem der Fast and Furious Filme, diese fallenden Autos. Das fand ich ganz interessant, da gucken wir gleich mal genauer drauf. Und vor allem gucken wir auf den Film Athena. Das ist ein Netflix-Film, der auch, wo es online viele Verbindungen gibt zu diesen Unruhen und der vor allem inhaltlich auch bestimmte Überlappungen hat. Das wird gleich unser erstes Thema, da sprechen wir gleich im Detail drüber.
Du musst mal mit unserem kleinen Bruder reden, ha? Drehen die jetzt völlig durch oder was?
Wenn sie zuschlagen, schlagen wir zu. Und wenn sie töten, töten wir.
In Social Media und den Nachrichten sagen sie, dass es vielleicht gar nicht die Bullen waren.
Das war ein Ausschnitt aus dem französischen Netflix-Film Athena, letztes Jahr erschienen. Geht darin um Unruhen in der Vorstadt, nachdem ein Jugendlicher von Polizisten getötet wurde, beziehungsweise angeblich getötet wurde in dem Fall. Und damit ist dieser Film sehr, sehr nah an der französischen Realität. Und das ist jetzt nicht uns zufällig nur aufgefallen, sondern es gibt sehr, sehr viele TikTok-Videos, die echte Szenen mit Szenen aus diesem Film zusammenschneiden. Überschrift dann sowas wie Athena 2 oder Athena Nanterre. Der Journalist Stefan Mesch und Regisseurin Simone Dede Ayivi sind heute meine Gäste. Ihr habt den Film beide gesehen, ne?
Ja.
Genau, ja.
Den kennt man ja, also ihr habt ja diese Bilder im Kopf, ihr habt diesen Film im Kopf. Wie sehr überrascht uns das denn, dass hier ein Film der Realität ein Jahr vorausgegriffen hat, vermeintlich, ne? Oder zeigt es einfach, wie sehr diese strukturellen Probleme in den Banlieues schon bekannt sind und einfach ignoriert werden? Also ich meine, das ist ja nicht der erste Film zu dem Thema. Es gab ja irgendwie auch schon La Haine über die Gewaltspirale in den Banlieues und der ist von 95.
Also deshalb wohl, ich würde sagen, überhaupt nicht überraschend. Stefan, geh gerne einfach rein. Aber es ist ja nicht nur so, dass es irgendwie eine klare Geschichte irgendwie mit den Banlieues gibt und dass die soziale Frage und Fragen von Rassismus und starker Polizeipräsenz da einfach sehr virulent sind seit vielen, vielen Jahren, sondern wir haben ja auch Aufruhr, Wut, Unruhen, große Proteste erlebt in anderen Ländern, nachdem Menschen durch die Polizei gestorben sind. Ja, also, und auch in den USA, nicht erst seit George Floyd. Das heißt, das alles so zu verbinden zu so einem Filmplot, der dann nah an der Realität dran ist, das ist eigentlich ziemlich einfach.
Stefan?
Ja, mir ging es auch umgekehrt. Ich habe nämlich eher so geguckt, was sind denn die beliebten Filme über Banlieues? Was muss ich denn gucken, um das besser verstehen zu können? Und dieses von 95 wollte ich nicht gucken, das kam mir einfach zu alt vor. Mhm. Und so das Einzige, was noch so gute Kritiken bekommen hat und mich dann auch tatsächlich gekriegt hat, war ein Film vom selben Drehbuchautor wie Athena, nämlich Die Wütenden, Les Miserables von 2019. Mhm. Das hat mir mehr gefallen, weil das ein bisschen mehr näher an den Figuren ist, ein bisschen mehr erklärt und so. Und dieses Athena ist jetzt wirklich nur so der Look, die Gewalt, sondern so mehr so ein Film wie vielleicht 300, also so eine maskuline Super-Gewaltspiralen-Ästhetik. Das sieht eher aus wie so ein billiger Video Clip. Also ich würde auch jetzt gar nicht sagen, man muss diesen Film gucken, um irgendwas zu verstehen. Im Gegenteil. Außer halt, wenn man so Lust hat, die ersten 10 Minuten sind eine einzige Kamerafahrt oder 7 Kamerafahrten, aber so zusammengeschnitten, dass es halt aussieht wie eine. Und das ist schon ganz nett so. Oder halt mal schöner so Bombast für die Augen. Aber dieser Film selbst, ja, also da gehe ich mit Simon mit. Der hat wirklich einfach nur Reizthemen aufgegriffen und die auf eine ziemlich eklige Art und Weise ästhetisiert.
Wobei Les Miserables, dass der gut ist, kann ich bestätigen. Habe ich auch gesehen, hat mir auch sehr gefallen.
Ja, ich habe noch nicht gesehen.
Schreib auf die Liste.
Mache ich.
Wir sprechen aber ja nicht deswegen nur über Athena, weil der diese Geschichte irgendwie vorausgreift oder weil er ein ähnliches Thema behandelt, sondern weil eben dieser Vergleich einfach häufig gemacht wird. Ne? Also es gibt Videos von den echten Protesten, die sich in der Ästhetik einfach sehr an diesen Film anlehnen. In dieser, wie er ja sagt, irgendwie unangenehmen Gewaltästhetik. Das ist doch eigentlich das Spannende, oder? Dass da so die Realität der Filmästhetik nacheifert.
Ja, ich fand es total interessant, diese ganzen TikToks zu sehen, wo eben wirklich Szenen aus Athena mit Aufnahmen von den aktuellen Unruhen zusammengeschnitten wurden. Und ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gefragt, woher das kommt, weil ich muss Stefan sogar so ein bisschen widersprechen. Ich fand selbst, also ich habe schon besseren, wie sagt man, Riot-Porn oder mehr Bilder mit mehr Revolutionsromantik oder so gesehen, die eher inspirieren würden zu sagen, hey, wow, ist das nicht genau das? Und wir müssen auf die Straße gehen, wie? Das heißt, selbst darüber bin ich irgendwie überrascht tatsächlich, dass das so zusammengebracht wird. Und ansonsten sind es tatsächlich einfach Bilder, die wir aus einer Protestkultur kennen, die wir aus verschiedenen jugendlichen Subkulturen kennen, ob das jetzt aus autonomen Bewegungen oder migrantisierte Jugendliche sind. Es sind einfach schwarz gekleidete junge Leute und dann haben die so Pyro- und Feuerwerkskörper und werfen Mollys und so. Also auch das ist jetzt nicht was, wo ich sagen würde, da wäre der Film eine große Inspiration. Aber dass die Verbindung gemacht wird, ist ja eine sehr interessante Form von ja, Medienkommunikation auch auf Social Media.
Stefan, du klangst, als würdest du gerade... Stefan, haben wir dich verloren?
Ja,
nein, du bist noch da, bitte sehr.
Ja, es gibt so ein bisschen einen gönnerhaften Artikel auf Spiegel Online, der sowas sagt wie, naja, aber dass Menschen diesen Film als Inspiration nehmen, liegt auch dran, dass man für den nicht ins Kino gehen muss, sondern dass der einfach so auf Netflix zu gucken ist. Also, dass das jetzt auch was ist, das so Leute echt erreicht. Und ich finde auch, oder was mich dran erreicht hat, ist nämlich, ich dachte auch am Anfang so, okay, es ist was Neues. Und dann dachte ich, Moment, ich kenne aber diese Kamerafahrten, dass jemand ganz lang irgendwie halt über ein Parkdeck läuft. Und so, und wir sehen ihn von hinten und krasse Dinge, also rund um Gewalt und Explosionen, das kenne ich doch irgendwoher. Und da ist mir aufgefallen, genau, das sind so Videospiele wie GTA, wo auch die ganze Zeit Autos geklaut werden oder Sachen explodieren und so. Und das ist für mich, das macht so, also wäre ich ein wütender 18-Jähriger, würde ich natürlich diesen Film gucken und ihn feiern, weil es gibt Menschen of Color, es ist irgendwie meine Lebensrealität und aber halt total bombastisch, ja.
Das ist total interessant, dass du in dem Zusammenhang Computerspiele erwähnst, weil Macron hat da so einen Kommentar gemacht, ne, dass ja Jugendliche ihre Videospiele nachspielen. Ich finde das andererseits aber total spannend, dass jetzt nicht nur Videospiele irgendwie dafür verantwortlich seien, dass die Jugend am Rad dreht und irgendwie sich nicht so verhält, wie es gewünscht ist, sondern dass da jetzt eben ein Film für mit rangezogen wird, der immerhin in Venedig Premiere hatte. Auch wenn ihr sagt, er ist nicht besonders gut, aber der hatte in Venedig Premiere.
Okay, ja.
So, da sind wir irgendwie auf einer ganz anderen Ebene kulturell auch, oder?
Ja, absolut. Aber das ist ja auch eher so eine Trennung, ne? Diese komische Trennung in irgendwie Popkultur und Hochkultur und Subkultur und so, die geht halt dann einfach zum Glück manchmal nicht ganz auf.
Also das heißt, es ist ein bisschen was Gutes, dass diese krasse Trennung jetzt sich langsam aufweicht.
Ich finde es eh immer gut, wenn diese Trennung sich aufweicht. Aber ich finde es auch interessant, weil das, was mich an dem Film, also Stefan hat jetzt einige auch ästhetisch interessante Aspekte benannt. Und was mich zum Beispiel an dem Film stellt, ist, dass dieses permanente Gefühl, dass da von oben herab auf diese wütenden jungen Leute drauf geschaut wird, auf diese wütenden jungen Leute auf Color. Und deswegen passt es für mich, ehrlich gesagt, dass irgendwelche Leute, die in so ehrwürdigen Filmjuries sitzen, auf so Festivals, dass die das ganz bemerkenswert finden oder sich eben genau daran, woran ich mich jetzt so störe, halt nicht so stören.
Also das heißt, es ist kein positives Aneignen von einem Film über Menschen, sondern es ist eher so ein Nebeneinander.
Ich würde nicht mal sagen Nebeneinander, ich glaube, ich weiß gar nicht so genau, was das in dem Zusammenhang bedeuten sollte. Es ist tatsächlich für mich ein Blick sehr von oben herab auf diese ungestümen jungen Leute, die so leicht außer Kontrolle geraten und nicht mal nachfragen und abwarten, ob das jetzt vielleicht Nazis waren und gar keine Polizisten.
Im Film, ne?
Das ist jetzt Weil das muss man ja immer mitdenken, dass es ja offenbar gibt so genauso könnte, viele. Also ja, das ist ja auch schon
Es könnte immer eine Verschwörung
Wendung.
Sein.
Ja.
Ich würde gerne noch auf was anderes hinaus, weil ich habe ja gerade irgendwie so ein bisschen als Fun Fact dieses Beispiel aus Fast and Furious genannt, ne, wo so Autos aus dem Parkhaus fallen und wo dann die Bildunterschrift suggeriert, dass das gerade in Frankreich passiert und dass die Leute mal aufpassen sollen. Und das ist halt aus den Dreharbeiten von diesem Film. Oder es gibt auch noch einen anderen Fall, wo es ein Video, ein Foto gibt von Jugendlichen, die ein Polizeiauto geklaut haben, das aus dem Film ist. So, es wurde die Farbgebung ein bisschen verändert, damit es echter aussieht, aber es ist halt ein Bild aus dem Film. Müssen wir da eigentlich ein bisschen an unserer Medienkompetenz arbeiten? Das ist, also zu beiden habe ich Faktenchecks gelesen, die das klargestellt haben, so.
Nee, ich glaube, das ist sowas wie, seit die Pandemie ist, muss ich irgendwie einmal die Woche an einen ziemlich schlechten Film denken, Outbreak, wo auch so ein Virus ausgebrochen ist und jemand geht ins Kino und hustet und man sieht dann so in einer langsamen Kamerafahrt, wie dieser Virus so in den Mund von lachenden Leuten wandert. Das ist so anstrengend. Also das war wirklich nicht gut und ich habe das geguckt, als ich 13 war. Aber jedes Mal, wenn jemand auf Twitter sagt, oh,
wir haben gerade Stefan verloren.
Das so was Ähnliches ist das,
ha,
glaube ich.
Du bist
einfach
wieder da. Ha. Du warst gerade kurz weg, aber jetzt bist du wieder da, ne?
Nicht sofort damit verbindet. Oh, ich war weg?
Du warst weg, jetzt bist du aber wieder da.
Ja.
Also du denkst, du verbindest dann mit diesem Pandemiefilm, der immer wieder angebracht
genau,
wird.
Genau, ja. Und wenn solche Sachen so close to home sind, dann hat man da, glaube ich, sofort halt diese Assoziation. Es gibt halt gerade nichts anderes, das die Bolli jetzt besser zeigt.
Ich fand das ganz interessant, weil ich frage mich halt immer, okay, das, was du jetzt erzählt hast, dass so Farben geändert wurden, um es echter aussehen zu lassen, ich habe auch gar nicht geguckt, wie das jetzt ins Netz gewandert ist, aber ich finde sowas ja auch, also in Form von so einer Meme-Kultur, es ist ja auch witzig. Und dann ist halt irgendwie so die Frage, ne, sind das jetzt absichtlich gestreute Fake News oder hat halt jemand einen Witz gemacht, den jemand anderes nicht verstanden hat? Aber in dem Fall ging es wohl um Fake News und das ist natürlich fatal.
Ja, aber ich dachte auch, im ersten Moment dachte ich, es ist irgendwie lustig, aber natürlich ist es schlimm, wenn da jetzt irgendjemand wirklich denkt, dass da jemand Autos aus dem Parkhaus wirft. Und dieses Video, es ist auch, also Sie können es gerne zu Hause mal googeln, man findet das relativ schnell mit diesem Faktencheck-Kontext. Das ist schon auch wirklich lustig. Also man sieht, dass es ein Film ist. Also es ist kein Film, es sind Aufnahmen von Dreharbeiten. So. Man sieht aber, dass das künstlich ist. Aber ja, ich war auch eher bei diesem und ich fand das ein bisschen lustig.
Meine Angst ist bei sowas eher, es gab zum Beispiel mal einen sehr rechten Roman von 1973, Heerlager der Heiligen. Da wird erzählt, dass so Menschen aus der sogenannten Dritten Welt auf Booten jetzt nach Europa kommen und Europa kann nichts dagegen tun. Und jetzt findet so eine demografische Umwälzung statt, also ein Krieg durch all diese Menschen of Color, die jetzt zu uns kommen und wir können nichts. Also wirklich so die plumpe rechte Horrorvision. Und das ist so, dieses Buch wurde dann nochmal neu rausgebracht, war auch so ein bisschen eine Feuilleton-Debatte. Und seitdem posten aber jedes Mal, wenn es irgendwo um Schiffe mit Geflüchteten gehen, irgendwie drei Rechte einfach nur drunter, Heerlager der Heiligen, das sollten Sie mal lesen. Und meine Angst ist halt, dass Athena auch sowas wird. Weil der Film ist wirklich nicht also irgendwie erhellend oder progressiv. Aber ich glaube jetzt einfach, die nächsten 10 Jahre, wenn irgendwo Menschen wütend, auch zu Recht wütend sind und sich wehren, werden einfach nur Leute drunter schreiben, ah ja, Athena Teil 3. Und das gibt mir nichts oder macht mich eher mutlos.
Kompressor Casual Friday Popkulturwochentag heute mit der Autorin und Theaterregisseurin Simone Dede-Ayivi und mit dem Journalisten Stefan Mesch, unserem Serienexperten hier im Kompressor. Ihr habt ja beide Themen mitgebracht, die euch, Pop-Themen, die euch gerade besonders beschäftigen. Simone, in dein Thema können wir vielleicht einfach direkt mal reinhören. Geht um einen Auftritt von Louis Capaldi, schottischer Singer-Songwriter auf dem Glastonbury Festival, von dem es online einige Videos gibt.
Somebody to love, somebody to
Das ist direkt bewegend, einfach nur, weil diese Klaviermusik drunter ist. Ne? Was sieht man da? Was haben wir gerade nicht gesehen?
Stimmt, bewegend ist immer Klaviermusik und Chöre natürlich auch.
Ja.
Luis Capaldi hatte seinen ersten Auftritt, er hat seine Tour seit 3 Wochen. Er hatte seine Tour aus gesundheitlichen Gründen, weil er sich vor allem um seine seelische Gesundheit kümmern wollte, so war die Ansage, unterbrochen, um fit zu sein für Glastonbury. Und spielte da auch sein Set und hat aber schon zwischendrin angekündigt, dass er langsam die Stimme verliert, dass alles nicht so läuft, wie er es geplant hat, dass er hofft, dass das Publikum ihn weiter unterstützt und dass er wohl danach eine längere Auszeit nehmen muss. Und diese Unterstützung des Publikums beim letzten Song und eben seinem größten Hit, Someone You Loved, die haben wir gerade gehört.
Genau, dass ihm die Stimme versagt und das Publikum hat weitergesungen an seiner Stelle, bis er wieder weitersingen konnte. Wieso ist das was, das dich gerade so beschäftigt? Unter welchem Aspekt findest du diesen Auftritt besonders interessant?
Na, ich bin ja auch Bühnenkünstlerin. Ich gehe ja selber für meine Sachen auch auf die Bühne. Und was da passiert ist, ist eigentlich, dass die größte Angst, die Künstlerinnen haben, die vor Publikum treten, nämlich auf einmal dazustehen und das Instrument zu verlieren, nämlich in dem Fall die Stimme und nicht mehr agieren zu können vor so einem großen Publikum, ne, da waren über 100.000 Leute, die hat er quasi durchlebt und ich würde sagen, nach außen hin zumindest, ist es gut gegangen. Also es gibt ganz viel Unterstützung. Wir haben ja auch andere Auftritte gesehen, in denen Künstlerinnen, bei denen genau wie bei Luis Capaldi vorher klar war, dass sie Probleme mit Anxiety haben und Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit haben. Da wurde nicht so gnädig mit denen umgegangen. Und Luis Capaldi ist eben jemand, der sehr berühmt ist für so seinen selbstironischen Humor und eben auch seine Tourette-Diagnose vor einigen Monaten offengelegt hat.
Und du hast gerade gesagt, das Publikum war gnädig. Das ist ja auch schlimm, ne? Also, dass man da irgendwie von jemandem abhängt, der mitspielt und irgendwie sich wie ein normaler Mensch verhält. Weil, also,
das ist in dem Fall,
was hätten die machen sollen? Buhnen? Irgendwie diese Stille aushalten? Irgendwie, also ich dachte, das ist ja irgendwie, das mag rührend aussehen, weil ja auch diese Musik drunter liegt. Aber das ist doch eigentlich vollkommen normales menschliches Verhalten. Und das ist für Luis Capaldi ja vor allem, wie du sagst, trotzdem ganz schön scheiße, dass er nicht mehr auftreten kann, wie er das gewohnt ist. Stefan, wie ging es dir denn dabei, als du das gesehen hast?
Ich habe auch geweint. Also sorry, ich kann jetzt gar nicht großkulturwissenschaftlich irgendwas sagen, aber genau. Aber ihr habt schon beide auch im Vorgespräch gesagt, das wirklich Schlimme an dieser Sache ist eher so, dass, ich weiß nicht, über wen weinen wir jetzt? Über ihn, was schon so ein bisschen von oben herab wäre, oder halt über die Masse, die ihn irgendwie auffängt und so. Und das ist dann halt irgendwie so, ich möchte jetzt auch nicht, halt diese Menschen loben, die eigentlich nur das Naheliegende machen, also ja.
Ja, genau. Und deswegen ist dieser Begriff, also ne, gnädig habe ich jetzt nicht gesagt in Bezug auf irgendwie die Fans von Luis Capaldi oder auch das gute Feedback, dass er auch, also die Unterstützung, die er auch von Kolleginnen bekommen hat, seit er eben mit dieser Diagnose nach außen gegangen ist, aber auch schon davor, als er eben sehr offen über seine Ängste und Depressionen gesprochen hat, die er eben mit dem Erfolg verbindet oder die mit dem Erfolg einhergehen. Sondern gnädig habe ich vor allem benutzt im Vergleich zu eben anderen Situationen. Wir erinnern uns an den 2007er Auftritt bei den Music Awards von Britney Spears und der Häme, die danach über eine Person gegossen wurde, von der klar war, dass sie mit ihrer psychischen Gesundheit struggelt, dass sie ein Suchtproblem hat und die auch ein Comeback versucht hat.
Ja, und ich hab da Anführungsstriche bei dir mitgehört, ne? Also,
gut. Man weiß ja immer nicht, wie die akustisch so rüberkommen.
Ich wollte den Begriff einfach nur nochmal aufgreifen. Irgendwas, was in dem Zusammenhang ja oft irgendwie auch genannt wird, ist sowas wie inspirierend, ne? Auch mit ganz großen Anführungsstrichen. Auch schwierig, oder? Also Leute mit Krankheiten oder behinderte Menschen, die halt irgendwie einfach nur ihren Job machen, irgendwie inspirierend zu nennen, ist auch ganz schön übel, oder?
Es ist ableistisch und unangenehm. Also, genau, sie machen einfach nur ihren Job. Luis Capaldi in dem Fall ist einfach ein großartiger Sänger mit einer tollen Stimme, Musiker irgendwie von Kindheit an. Und was er machen will, sind eben diese Live-Performances. Und das ist, was er versucht, durchzuhalten in dem Fall und er ist einfach jemand, der seiner Arbeit nachgeht und das als so inspirierend zu bezeichnen, er struggelt ja nicht, damit andere sagen können, oh, ich nehme mir jetzt ein Vorbild an dir, sondern er hat eben jetzt gerade diese Kämpfe auch auf der Bühne auszutragen.
Kennt ihr eigentlich das aus anderen Bereichen? Ihr seid ja beide in der Kultur unterwegs, ne? Kennt ihr das aus anderen Bereichen, wie da damit umgegangen wird, dass eben Menschen mit chronischen Erkrankungen, behinderte Menschen halt einfach ihren Job machen können? Also die sind ja im besten Fall nicht auf Fansolidarität angewiesen, sondern es gibt da einfach irgendwie Strukturen dafür. Also Stefan, kennst du da irgendwelche Beispiele? Wir haben Stefan schon wieder verloren. Simon, wir sind zu zweit.
Okay, dann gebe ich
die Frage an dich.
Ich kann deine Arbeit.
Meine Leitung holpert gerade immer mehr. Ich habe auch einen seltsamen Delay, bitte. Ja.
Stefan, wir legen dich mal aufs Telefon und solange spreche ich das Thema mit Simon weiter. Du kennst da auf jeden Fall irgendwelche Beispiele, ne?
Ja, ich würde sagen aus meinem Bereich, ne, aus dem Theater. Und da würde ich sagen, ist ja die Behinderten- und Chronisch-Krankenbewegung, also Künstlerinnen, die sich um diese Belange kümmern.
Hallo, Stefan. Stefan, ich mach mal deinen Regler runter. Ich zieh dich wieder hoch, wenn du am Telefon bist. Bis gleich. Simon, du warst gerade ein Beispiel aus deinem, genau.
Ja, okay, ich versuch's nochmal und hoffe, dass Stefan gleich wieder da ist. Genau, ich würde sagen, dass im Theater, da wo ich arbeite, die größten Erfolge zur Veränderung tatsächlich im Betrieb, wie funktioniert der und wie schauen wir da drauf, in den letzten Jahren aus der Behinderten- und Chronisch-Krankenbewegung kamen. Und dass sich für viele Künstlerinnen Arbeitsbedingungen jetzt schon verbessern, weil eben auf Zugänglichkeit und Barrierefreiheit viel mehr geachtet wird. Und klar ist, dass unterschiedliche Menschen mit und unterschiedliche Dinge brauchen, um ihre Arbeit so gut wie möglich machen zu können. Und das ist aber was immer noch nicht perfektioniert ist, sondern was gerade am Wachsen ist und am Entstehen ist. Und ich hab da einen Blick drauf und ich finde es sehr angenehm, dass sich da Dinge verändern, dass man wegkommt auch von so einer normativen Idee von dem perfekten Künstler, der perfekten Künstlerin, die einfach immer alles unter Druck im Griff haben muss.
Vielleicht ist im besten Fall ja dann die Industrie inspirierend. Das wäre doch mal was. Simon, ich bleib mal dann bei dir noch, wenn wir dabei sind. Im Fall Kapaldi, um da nochmal zu bleiben, gibt's ja auch Statements, die von gesundheitlichen Gründen reden, also was er und sein Management irgendwie oft sagen. Und an anderer Stelle wird dann das Tourette erwähnt. Macht's da eigentlich einen Unterschied, wenn man drüber spricht, ob's da eine Diagnose dazu gibt, macht es dann Unterschied, ob man irgendwie weiß, worum es da geht, was da konkret die Sache ist, oder ist das irrelevant?
Ich finde es sehr spannend. Ich finde, es macht tatsächlich einen großen Unterschied, weil Überschriften, Zeitungsüberschriften und viele, viele Videos, TikToks, die ins Netz gestellt wurden, waren halt so, er kann nicht mehr wegen seines Tourettes oder because of his Tourettes, er macht jetzt irgendwie Pause, er und so weiter und so fort. Und das, was er irgendwie sagt und das, was auch in den Instagram-Statements steht, die er dazu gemacht hat, ist für seine physische und psychische Gesundheit. Das sind die Worte, die er benutzt, ne? Physical and Mental Health. Und da geht es eben nicht darum, dass die Behinderung quasi, also das Tourette, ihn davon abhält, seine Arbeit gerade zu machen, sondern er sagt, er struggelt eben mit Anxiety und er muss, hat er in einem Statement auch gesagt, die Diagnose erstmal verarbeiten. Er hat eben diese Diagnose bekommen und muss sich jetzt damit einrichten, umstellen, auch erstmal verstehen, was da passiert ist. Und deswegen geht es eben nicht darum, dass die Behinderung an sich jetzt dafür sorgt, dass er nicht mehr arbeiten kann.
Im Kompressor Popkulturwochentag Deutschlandfunk Kultur zu Gast sind heute die Theaterregisseurin Simone Dede-Ayivi und jetzt auch wieder, diesmal am Telefon, unser Kompressor-Serienkritiker Stefan Mesch. Stefan, sag mal, was, du bist da.
Ich bin da, ja.
Ha, du bist zurück. Wir sprechen jetzt nämlich über ein Thema, das du mitgebracht hast. Das trifft sich gut. Wir sprechen jetzt über einen Meme oder auch einen politischen Slogan. Der Übergang ist da ein bisschen fließend. Get woke, go broke ist der. Also sowas wie werde woke, werde arm ungefähr übersetzt. Das merkt man schon am Gebrauch von dem Wort woke. Der kommt von Konservativen in den USA. Richtet sich ganz, ganz grob zusammengefasst gegen Firmen, die da irgendwas tun, was den Konservativen nicht gefällt. Und dieser Slogan, der ist Ihnen vielleicht noch nicht wörtlich untergekommen, aber Teile dieses Argumentationsmusters, die finden sich tatsächlich häufiger. Und darum lohnt sich das, da mal genauer hinzugucken. Stefan, erklär uns bitte das Meme. In welchem Kontext steht Get Woke or Broke?
Also Woke hieß ja ursprünglich Aufwachen. Und ich habe dieses Woke zum ersten Mal von Menschen of Color gehört, auf Twitter zum Beispiel, die gesagt haben, jetzt haben es die privilegierteren Leute auch gemerkt oder gecheckt. Jetzt sind die aufgewacht, jetzt verstehen die nämlich plötzlich, dass es strukturelle Gewalt gibt gegen uns. Und heute ist es aber gekippt, weil ich finde, für mich ist Woke heute mehr so ein rechter Kampfbegriff. Also Leute sagen Wokeismus oder Woko Haram, also ganz suffisant. Mhm. Und die Idee von Get Woke, Go Broke ist eine Drohung, eine wirtschaftliche Drohung an Marken. Nämlich, wenn du über Unrecht sprichst oder wenn du glaubst, du kannst punkten, indem du über Unrecht sprichst, dann wirst du dafür teuer bezahlen.
Da gibt es ja auch einige Beispiele, ne, wo von konservativer Seite Marken kritisiert werden für so Dinge. Ich habe eine Liste, aber habt ihr irgendwelche Sachen, die euch da sofort einfallen? Sonst erzähle ich.
Fang du mal an, aber ja, ich habe auch tausend Beispiele.
Ich hab zum Beispiel Ariel auf der Liste, ne? Also die jetzt mit einer schwarzen Schauspielerin besetzt wurde, was ja auch fast schon lustig ist, das Woke zu nennen, weil es ist immer noch ein Disney-Film und der ist auch 2023 nicht besonders fortschrittlich. Bud Light gab es dann noch, die mit einer Trans-Influencerin als Model geworben haben. Der neue Badeanzug von Adidas, der unisex ist, das ist ein relativ aktuelles Beispiel, was auch irgendwie Leute nicht in Ordnung finden. Und das sind halt alles Sachen, wo ich denke, das bildet halt endlich mal eine Marke, wenn man das von Marken überhaupt erwarten will, einen anderen Teil der Realität ab. Was soll denn diese Aufregung? Also gebe ich halt weiter an euch die Frage. Was soll diese Aufregung? Wieso regen sich Leute über sowas auf?
Also ich habe das Gefühl, alles, was Signalwirkung hat, alles, was einlädt und irgendwie Vielfalt zeigt, das soll wirklich gesellschaftlich gerade abgestraft werden. Und klar kann man fragen, wollen Konzerne jetzt echt gerade wirklich heute über strukturelle Gewalt sprechen? Weil da ist dann schnell der Vorwurf, nee, das ist ja nur Regenbogenkapitalismus, das ist Pinkwashing oder nochmal so ein rechter Begriff, das ist Virtue Signaling. Also das soll uns nur als leeres Signal zeigen, ich bin ja so nobel und so progressiv. Aber ich finde schon, dass das klappt alles. Also das ist praktisch funktioniert gerade, wenn immer mehr Rechte jedes Zeichen von Vielfalt unter Generalverdacht stellen, weil ich habe zum Beispiel so einen ganz ekligen Artikel in der Berliner Zeitung aufgemacht, der geschrieben hat, LGBT-freundliche Werbekampagnen spalten die Gesellschaft. Und da denke ich, nein, Rechte spalten die Gesellschaft, indem sie sagen, Leute, alles mit Vielfalt ist ab jetzt total spaltend.
Ich spreche da natürlich aus einer anderen Perspektive als die Leute, die sich drüber aufregen, genauso wie ihr, würde ich mal sagen. Ne? Also ich bin theoretisch Zielpublikum von solchen Kampagnen. Wie ist das bei euch? Freut ihr euch über sowas?
Ich freue mich total, ja. Ich freue mich auch über jede queere Figur oder über jeden Regenbogen oder so. Ich bin halt nur auch Kritiker und da finde ich es halt auch total. Also zum Beispiel, keine Ahnung, die Sendung mit der Maus postet eine Regenbogenflagge auf Twitter und ich fand die Sendung mit der Maus immer total langweilig. Und jetzt denke ich so, oh, muss ich jetzt irgendwie noch schreiben, danke Maus, schön, dass es dich gibt. Das ist für mich irgendwie das Minimum. Also es gibt so eine, keine Ahnung, die letzten 5 Marvel-Serien haben mich nicht interessiert und jetzt kommt im Herbst eine, da ist die Hauptfigur eine Frau und sie ist Native American, also sie ist indigen und sie ist gehörlos. Und 1000 Leute schreiben halt irgendwie unter jede Ankündigung oder unter jede Werbung drunter, das kann ja nichts werden, wir wissen jetzt schon, das ist schlecht, boah, nee, die hatte schon mal einen kleinen Auftritt, da hat die auch niemanden interessiert und so. Und das finde ich so unangenehm, dass ich plötzlich das Gefühl habe, nee, ich muss jetzt die Sendung mit der Maus verteidigen, ich muss irgendwie dieses langweilige Herr der Ringe auf Amazon verteidigen, ich muss Marvel und Disney verteidigen, was ist los? Also das kann doch nicht der Gradmesser sein, an dem wir irgendwie Progressivität messen.
Simon, ist bei dir, wie ist bei dir? Bist du jetzt Maus-Fan und Adidas-Fan und Marvel-Fan geworden?
Also ich glaube, was Stefan gegen die Maus hat, darüber müssen wir nochmal ein bisschen reden. Die Maus ist natürlich adorable, hallo. Und ja, ich finde es auch total kompliziert, ne, in welche Richtung man irgendwie gerade so verteidigen muss, wo man so irgendwie denkt so, huch, das ist doch irgendwie so gerade so das Minimum. Das finde ich genau. So okay. Da fühlt man sich gerade irgendwie so wahrgenommen und denkt so, ah, ihr interessiert euch jetzt auch irgendwie für uns als Publikum, also die sogenannten anderen, ah, okay, ja, vielleicht schaue ich mir das mal an. Und bevor man an dem Punkt ist, überhaupt sagen zu können, okay, spricht mich das wirklich an, ist das nah an mir dran, hält das irgendwie, was es verspricht oder macht es irgendwas erzählerisch besser oder so, muss man halt irgendwie schon in diese Verteidigungshaltung gehen, weil es da einfach Leute gibt, die nicht ertragen können, dass Menschen, die bisher nicht so sichtbar waren, nicht im Fokus standen und einfach vergessen oder sogar ausgeschlossen wurden aus solchen großen popkulturellen Ereignissen und Produktionen, dass die halt auch mal vorkommen, weil man das nicht gönnt. Deswegen müssen wir jetzt hier darüber sprechen, obwohl wir eigentlich auch ganz andere Interessen und Themen noch haben.
Naja, ich finde, du hast gerade irgendwie verschiedene Baustellen aufgemacht, ne? Ich finde halt irgendwie, Adidas oder Bud Light sind irgendwie eine andere Sache als zum Beispiel eine neue Marvel-Figur, ne? Absolut. Also ich freue mich darüber. Also ich freue mich darüber, wenn zum Beispiel weibliche oder queere Figuren vorkommen, weil nur Stories von irgendwelchen Heteromännern finde ich halt unglaublich langweilig. So, das finde ich nochmal, das hat irgendwie nochmal einen anderen Punkt, ne? Weil es einfach wirklich andere Geschichten erzählt und nicht nur irgendwas verkaufen will.
Na klar, und weil es um Multiperspektivität geht und weil ich irgendwie mein Leben lang versucht habe, mich in weiße Heteromänner hineinzuversetzen, weil das die Helden waren, die mir geboten wurden und ich gewisse Sehgewohnheiten habe, die mir irgendwie signalisieren, ah, das ist jetzt irgendwie interessant, da leidet der, da kämpft der, das sind so seine Issues. Und mitzubekommen, dass es auch viel einfacher geht, indem man nämlich auch Figuren folgen kann, kann und deren Heldenreise miterleben kann, die viel näher mit ihren Kämpfen und Fragen und Lebensrealitäten an einem selbst dran sind. Das ist was wirklich erst in den letzten Jahren passiert ist und darüber freue ich mich total und das ändert ganz viel in meinem Medienkonsum.
Jetzt geht es ja bei diesem Meme, bei dem Slogan Get Woke or Broke in der zweiten Hälfte aber ja tatsächlich ums Geld, ne? Also den Firmen wird da gedroht oder prophezeit, dass sie finanziellen Schaden von ihrem Woken, in ganz großen Anführungsstrichen, Verhalten haben werden. Auf der anderen Seite gibt es aber eben so Praktiken wie Greenwashing oder Pinkwashing, Regenbogen oder irgendwas, wo nachhaltig draufsteht, scheint sich ja auch zu verkaufen. Ist das jetzt beruhigend? Ist das gut? Wollen wir da als Konsumentinnen gesehen werden oder wollen wir vielleicht einfach hoffen, dass es mal nicht ums Geld geht?
Also ich glaube, mein Wunsch für heute, für diese Sendung ist nur, wenn online irgendwo jemand schreibt, oh Achtung, das wird sich nicht verkaufen, das braucht niemand, danach kräht kein Hahn. Ich bitte wirklich einfach alle Menschen mitzudenken, will hier jemand Firmen vor allem einschüchtern? Also ist das eine Kampagne? Geht es hier darum, halt Leute zu entmutigen? Natürlich ist es dann letztendlich immer total schwer nachzuprüfen, ob jetzt Bud Light wirklich total gelitten hat oder nicht, weil für mich hat also erstmal diese Trans-Influencerin gelitten, die halt jetzt plötzlich total umstritten ist und natürlich auch sofort von der Firma fallen gelassen wurde. Also das ist doch eigentlich die Person, die jetzt unseren Support braucht und nicht diese Biermarke. Also was ist los? Und dann finde ich es halt immer auch so böse kapitalistisch, dass uns geraten wird, nee, vote with your wallet, also stimme mit deiner Geldbörse ab. So, wenn du was toll findest, dann gib dem Geld. Aber es ist ja klar bei marginalisierten Sachen. Ich finde, je kleinteiliger das wird, also viele Leute sind unterrepräsentiert und so, und dann kann man natürlich immer sagen, oh, es gibt vielleicht nur 5% nicht-binäre Menschen, dann brauchen wir doch nicht in jeder Serie 3 davon oder so. Aber das ist nicht, das lässt sich ja nicht 1:1 abbilden, sondern das sind ja historische Ungleichgewichte, die ich jetzt endlich aufgewogen sehen will. Und da dann aber immer zu sagen, nee, es muss aber wirklich halt, wir müssen jetzt so viel Geld und so viel Aufmerksamkeit und Begeisterung da reinpumpen, dass es genauso erfolgreich ist, wie das, was vorher gemacht wurde. Das ist ja schrecklich. Also dieses Spiel kann man ja gar nicht gewinnen. Also ich möchte nicht, dass wir nur noch sagen, das, was gelungen ist von diesen Firmen oder kulturell, diese Angebote, die funktionieren, das sind die, wo auch am Ende eine schwarze Null rauskommt, weil das werden wir nie erreichen. Ich finde das Spiel schon total böse, dass dann halt gesagt wird, nee, da bin ich mit meiner Geldbörse dafür verantwortlich.
Genau, das einmal, ne, dass das ja gar nicht irgendwie unsere Rolle ist, da jetzt auf einmal Firmen zu supporten. Aber es ist halt auch schade, wenn das die Motivation ist von den Firmen, oder?
Ja, und vor allem, ich finde den Aspekt von Stefan gerade total wichtig, dass dann diejenigen, auf deren Rücken das ausgetragen wurde, fallen gelassen werden. Ne? Dann kommt irgendwie der Shitstorm und dann zieht sich Bud Light zurück. Und wir hatten Ähnliches irgendwie zum Beispiel bei Kampagnen, wo schwarze Bewegungen, schwarze Aktivistinnen, Gruppen, Selbstorganisationen überhaupt nicht einbezogen wurden. Und es gab zum Beispiel irgendwie die BVG hat irgendwann den Begriff Schwarzfahren gestrichen aus ihrem Jargon. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Aber es kam natürlich so rüber, als wäre das eine Forderung von Antirassistinnen und der schwarzen Community gewesen. Die hat aber, also schwarze Organisationen, mit denen ich zurzeit zu tun hatte, was sehr groß waren, hatten aber ganz andere Themen zu diesem Zeitpunkt. Aber gleichzeitig liefen bei uns die Telefone heiß und haben wir die Beschimpfungen abbekommen, dass wir jetzt die BVG beeinflusst hätten. Also solche Sachen passieren einfach die ganze Zeit und es geht ganz oft an den marginalisierten Communities vorbei. Und die müssen dann das ausbaden, was irgendwelche großen Firmen, Konzerne, Vereine irgendwie so in den Diskurs gepupst haben, damit man dann und damit muss man dann irgendwie umgehen und das ist ja nicht Interesse, also es ist das Interesse ist, in der Diskussion zu sein und irgendwie Werbung zu machen damit und nicht eben diese Communities zu unterstützen oder ein politisches Anliegen.
Das war der Kompressor-Podcast für heute. Casual Friday-Version, das heißt Popkultur-Wochentalk. Dieses Mal mit Stefan Mesch, unserem Kompressor-Serienkritiker, und mit Simone Dede-Ayivi, Theaterregisseurin und Autorin. Ich bin Ramona Westhoff und den nächsten Kompressor-Podcast, den gibt's für Sie am Montag. Ciao!